liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Orange bei Dialektos, einer Radiosendung der Institutsgruppe Philosophie an der Universität Wien. Dies hier ist ein Vortrag von einer Lektorin am Philosophieinstitut der Universität Wien namens Waltraud Ernst.
Sie führt aus, wie unser klassisches anthropologisches Verhältnis zwischen Mann und Frau im 19. Jahrhundert seinen Ursprung nahm und wie es historisch wirksam wurde. Der Vortrag trägt den wunderschönen wortgekünstelten Titel Politik der Natur des Begehrens, eine Analyse naturwissenschaftlicher Thesen des 19. Jahrhunderts. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begleiten Sie sich selbst auf einem kurzen Ausflug ins theoretische Land der Geschlechter. Und so beginnt's.
Schließlich hat sich im Alltagsverständnis der europäischen Moderne ein Begriff des Politischen durchgesetzt, der die Möglichkeit von Selbst- oder zumindest Mitbestimmung, gesellschaftlicher Gestaltung und argumentativer Freiheiten bezeichnet. Im momentanen Alltagsverständnis der europäischen Moderne ist der Begriff der Natur fast diametral gegenübergestellt. Die Natur folgt Naturgesetzen, die nur durch die methodischen Finessen der Naturwissenschaften erkennbar sind und von allen anderen kontemplativ erlebt und befürchtet werden können. Je nachdem, ob wir gerade den neuesten Heißgeschichten oder Apokalypsen folgen. Im Begriff des Begehrens scheinen im Alltagsverständnis der europäischen Moderne die beiden anderen Begriffe in Widerstreit zu geraten oder zu kollabieren. Haben wir denn nicht im Verlauf der Frauen-, Lesben- und Schwulenbewegungen, der feministischen Wissenschaftskritik und der Queer Theory gelernt, dass das Begehren politisch ist und heterosexuelles Begehren keineswegs in der menschlichen Natur begründet ist, sondern ein individuelles und kollektives Beugen in einem System der Zwangsheterosexualität nach Edwin Rich oder der heterosexuellen Matrix nach Judith Butler oder den alles durchdringenden Macht- und Kontrollverhältnissen nach Michel Foucault darstellt.
Und nun zurück an den Anfang des 19. Jahrhunderts.
Damals war die Debatte eingebettet in Fragen um die Verschiedenheit von Männern und Frauen. Claudia Honegger zeichnet in ihrem Buch Die Ordnung der Geschlechter die Verschiebung der Diskussion um 1800 von einer politischen, philosophischen und moralischen Ebene auf die Ebene der körperlichen Organisation nach. Sie beschreibt detailliert die verwobene Entwicklung des Diskurses um Bürgerinnenrechte, Bürgerinnenrechte müsste man gesprochen sagen, und Charaktereigenschaften von Frauen und Männern entlang von Fragen der Sensibilität hin zu einem Diskurs um körperliche Verschiedenheiten, entlang von Fragen der Stärke und Schwäche von Organen, Nervensystem und Selbststruktur.
Thank you.
Entstehung der weiblichen Sonderanthropologie als Gynäkologie, wie wir sie heute verstehen. Und deren These, wie wir sie heute nicht mehr, oder obwohl nur noch, also jedenfalls nicht mehr öffentlich, und deren These, der Uterus sei das für Frauen einzig wichtige Organ und dessen Aktivierung zur Fortpflanzung der einzige Weg, weibliche Stärke zu zeigen.
Die seltsame alte Zeit. Auf der einen Seite Verrücktheiten, auf der anderen Seite geradezu frivole Offenheit. Man höre und staune.
Heute zitiert Cabanis, den aufstrebenden Moralphysiologen und ehemaligen Revolutionär, der 1802 schreibt: Wirklich hängt das System der Empfindungen und Leidenschaften fast ganz von den Sozialverhältnissen ab. Und jeder bürgerlichen Gesellschaft dient die ursprüngliche Familiengesellschaft zur Basis und notwendig auch zur Vorschrift. Tatsächlich können wir bei anderen Historikerinnen und Historikern nachlesen, dass im Zuge der Französischen Revolution die bürgerlichen Frauen sich daran machten, nicht nur um im engeren Sinne politische, sondern auch um erotische Freiheiten zu kämpfen.
Der gute alte Charles Darwin kommt nun zur Sprache. Im 19. Jahrhundert war seine Evolutionstheorie zwar nicht die einzige, aber doch bedeutendste naturwissenschaftliche Theorie über den Ursprung des Menschen. Die Evolutionstheorie, wie jeder Mann und Frau aus dem Biologieunterricht wissen sollte, könnte, wollte, ist eine Mechanik der Selektion und wir wollen seinem Bilde des Mannes und der Frau auf die Nieren fühlen.
Doch Darwin bot zusätzlich zwei Mechanismen der Erklärung an. Und zwar sind es erstens die natürliche Zuchtwahl oder Natural Selection, wie es im Englischen ist. Und das ist einfach ein Selektionsmechanismus der Natur entlang des Prinzips der Anpassung an veränderlichen Umweltbedingungen. Und zweitens, und das ist hier entscheidender noch, die geschlechtliche Zuchtwahl, Sexual Selection, die ein Auswahlprinzip von Reproduktionspartnerinnen bzw. Partnern durch Lebewesen entlang von vererbbaren Schönheitskonditionen darstellte. Auf diese Weise, und das ist ein wesentlicher Punkt, konstruierte Darwin ein Naturgesetz erotischer Anziehung.
Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde, nach dem Ebenbilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib erschuf er sie. Den Atem des Lebens hauchte er in sein Angesicht. Und der Mensch wurde zur lebendigen Seele.
Auch bei seiner Konzeption der sexuellen Zuchtwahl bzw. geschlechtlichen Zuchtwahl, wie er es später übersetzt haben wollte, schließt Darwin von der domestizierten Tierzucht auf den sogenannten Naturzustand. Bei der geschlechtlichen Zuchtwahl handelt es sich laut Darwin nicht um den Kampf ums Überleben mit anderen Organismen, sondern um den Kampf unter Artgenossinnen bzw. Artgenossen desselben Geschlechts. In seinen Worten, meistens der Menschen um den Besitz des anderen Geschlechts. Das Ziel ist auch nicht die Vernichtung der Artgenossen. Der Sieg besteht vielmehr darin, dass, ich zitiere Darwin, die Kräftigsten, die ihre Stelle in der Natur am besten ausführenden Menschen die meiste Nachkommenschaft hinterlassen. Zentrale Elemente hierbei sind die sogenannten sekundären Geschlechtscharaktere oder psychischen Geschlechtsunterschiede. Wie zum Beispiel stärkere Kampfbereitschaft und größere Leidenschaft bei den Menschen. Die sekundären Geschlechtscharaktere werden vererbt und zwar entlang der geschlechtlichen Trennung von den Weibchen auf weibliche Nachkommen und den Menschen auf männliche Nachkommen. Die geschlechtliche Zuchtwahl besteht nun darin zufolge darin, dass das leidenschaftlichere und kampflustigere Menschen immer gewinnt und sich so öfter fortpflanzt. Das gewählte Weibchen wiederum wird umso öfter gewählt, je passiver es ist. Daraus ergibt sich die dichotome Ausdifferenzierung der sekundären Geschlechtscharaktere bei Tieren. Darwin nennt allerdings auch in seinen Worten einige wenige anormale Fälle in fast allen Klassen. Wieder in seinen Worten, bei welchen sich eine fast völlige Umkehrung der Charaktere, welche den beiden Geschlechtern eigen sind, findet, sodass die Weibchen Charaktere annehmen, welche eigentlich den Menschen gehören. Etwas weiter unten unterscheidet er sogar zwei Arten des geschlechtlichen Kampfes. Wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass bei der ersten Art die männlichen Rivalen einander vertreiben und töten und die Weibchen passiv bleiben, wie er das nennt. In der zweiten Art die Individuen des einen Geschlechts kämpfen, um, in seinen Worten, die des anderen Geschlechts zu reizen oder zu bezaubern, und zwar meist die Weibchen, wobei aber die Letzteren nicht mehr passiv bleiben, sondern die angenehmeren Genossen sich wehren. Zitat Ende. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Kategorien des Normalen und Abnormalen schon bei Darwin wesentliche Elemente sowohl der Klassifizierung seiner Geschlechtscharaktere als auch derjenigen des Verhaltens im geschlechtlichen Kampf bilden. Eine Ausdehnung seines allgemeinen Prinzips der geschlechtlichen Zuchtwahl auf Menschen schlug Darwin selbst am Ende seiner Abhandlung vor. Er appellierte dabei allerdings an die moralische Verantwortung der Einzelnen, sich bei mangelnder Vollkommenheit oder bei Armut nicht fortzupflanzen. Konstruierte Darwin ein Naturgesetz erotischer Wahl. Das heißt, erotisches Begehren wird hier als natürlicher Mechanismus außerhalb eines voluntaristischen Bewusstseins definiert. Als berechenbares Prinzip der Auswahl von ReproduktionspartnerInnen entlang viktorianischer Schönheitsideale und als evolutionäres Gesetz zur Dichotomisierung menschlicher Differenz. Betrachten wir die evolutionäre Entwicklung aller Lebewesen, so bedeutet, dass die Differenz zwischen zwei Geschlechtern in Darwins Konzeption der Erotik als Fortpflanzungsmechanismus sogar grundlegender wird als die Differenz zwischen Tieren und Menschen. Diese Idee eines Naturgesetzes erotischen Begehrens und einer immer stärkeren Dichotomisierung zwischen Personen auf der Basis zweigeschlechtlicher Unterscheidung bildet meines Erachtens bis heute eine der mächtigsten sozialen Herrschaftsinstrumente, welche die Biowissenschaften hervorgebracht haben.
Die Schwarze Tiger im Dorf.
Wie wir bereits gehört haben, hat sich der Diskurs von der seelischen Dimension mehr zur körperlichen Dimension verlagert. So zum Beispiel die Schädelkunde oder sonstige anthropologische Disziplinen wüteten im Felde der Erklärung menschlicher Erregungen im Körper.
Dieses Schließen vom Aussehen und der Größe als der als Geschlechtsorgane klassifizierten Körperpartien auf sexuelle Lust und Aktivitäten der jeweiligen Personen bildete die Grundlage der Definition nicht nur von männlicher versus weiblicher Sexualität, sondern auch von europäischer gegenüber afrikanischer Sexualität. Diese Gegenüberstellung war wiederum Basis für den zwischen primitiv und entwickelt.
one listening in.